hat er sich wirklich Notizen gemacht?
Ja, hab ich.
Ich nicht. Mal wieder. Völlig unvorbereitet.
Hallo und willkommen zur neuesten Runner's World Podcast Folge. Heute mit ganz vielen Fragen, die ihr uns gestellt habt. Und die Antworten darauf, die gibt's jetzt. Viel Spaß mit dieser Podcast Folge. Ist schon eine Weile her, dass wir auf Social Media, bei Instagram, glaube ich,
und
bei
Instagram Facebook,
ja. Genau, gefragt hatten.
Ja, was sind die Fragen, die euch drücken?
So.
Dann sind jede Menge Fragen eingekommen und wir haben uns darum gedrückt, die Fragen zu beantworten.
Aber es gibt natürlich kein Entkommen. Deswegen gibt es heute hier in dieser Podcast-Folge alle Antworten auf diese Fragen, die uns erreicht haben.
Oh je.
So.
Uns erreichen ja eh immer viele Fragen. So per E-Mail, bei Instagram und Facebook. Und jetzt halt einmal gesammelt als Aufruf und mal gucken, was da so reinkam. Ich habe mich, wie gesagt, nicht vorbereitet.
Schön.
Ich schon,
indem
ich die Fragen gesammelt habe. Ich habe die hier notiert und werde sie euch jetzt in zufälliger Reihenfolge entgegenwerfen.
Ja, aber bitte sei du auch Expertin. Oder sind nur Martin und ich Experten?
Mal gucken, ich kann bestimmt auch was beitragen.
Ich bin gespannt, was für Fragen
kommen. Also es kommen vielleicht ja auch Themengebiete, die du beantworten kannst, besser als wir.
Ja, sollen wir einfach mal loslegen?
Ja, leg mal los.
Stell mal
die erste Frage.
Die Power ist noch da, aber man kriegt Krämpfe beim Marathon. Sind dann Salztabletten vielleicht die Lösung? Ich habe die noch nie ausprobiert.
Das ist eine gute Frage.
Marathon ist ja dein Thema, Martin.
Bringt mich direkt so wieder dahin, wo mich Henning immer haben will, nämlich früher. Früher war es so, als es noch keine Elektrolytgetränke gab, gab es aber schon Salztabletten und die Namen auch Marathonläuferinnen und Marathonläufer. Nee, die Namen vor allen Dingen Marathonläufer, weil Läuferinnen gab es kaum. Ich spreche von den 1980er Jahren.
Damals.
Also, definitiv hat der Krampf bei einer Ausdauerbelastung hat oft auch tatsächlich mit einem Natriumdefizit zu tun. Sehr viel häufiger, sehr viel wahrscheinlicher als mit einem Magnesiumdefizit. Deswegen macht es unbedingt Sinn, Natrium beim Marathon zu sich zu nehmen, zum Beispiel in Form von Salztabletten. So, die Empfehlung ist, dass man 1 bis 2 Gramm Salz Natrium pro Wettkampfstunde zu sich nehmen soll. Und das erfüllen in der Regel auch die handelsüblichen Salztabletten. Also natürlich sollte man Natrium substituieren in einem Marathon schon bevor der Krampf kommt, damit er gar nicht erst kommt, aber kann helfen. Natürlich ist auch häufig Anlass einfach, dass die Speicher leer sind, die Energiespeicher leer sind, die Glykogene nicht mehr da sind und dass man dehydriert ist. Also viel trinken, Salztabletten nehmen, gehen, anstatt verzweifelt weiter zu laufen, wäre so tatsächlich eine gute Empfehlung, wenn man im Marathon einen Krampf bekommt. Aber vorbeugen wäre sehr viel wichtiger noch.
Aber doofe Frage, weil du handelsüblich gesagt hast. Also gefühlt sehe ich ständig irgendwelche Elektrolyttabletten mit Zitronengeschmack und tralala, aber Salztabletten, die glaube ich noch nirgends.
Gibt es auch. Gibt es auch von den auch teilweise von Anbietern, die sonst Elektrolyte im Angebot haben. Aber ist tatsächlich nicht so verbreitet, ja.
Aber es kann auch völlig ausreichen, wenn man Gels mit einem entsprechenden Natrium- bzw. Mineraliengehalt zu sich nimmt oder
guter Hinweis.
Kohlenhydratgetränke, da stecken auch häufig eben schon die Mineralien drin, die man ausschwitzt und dann eben verstärkt beim Laufen benötigt, beziehungsweise einfach bei langen Ausdauerbelastungen. Und dann kommt noch hinzu, dass die Temperatur eine Rolle spielt, wie viel schwitzt man aus bei einem normalen Marathon, sage ich jetzt mal so, hier in Deutschland mit, was haben die im Frühjahr und Herbst, 15 Grad, ja. 20 Grad auch mal, ja. Keine Ahnung, ja. Schwitzt man jetzt in der Regel nicht so viel, dass man unbedingt Salztabletten nehmen muss. Wahrscheinlich reicht da bei den meisten auch schon das, was in Gels drin steckt oder in den Kohlenhydratgetränken, wenn man davon genug zu sich nimmt. Dann hängt es natürlich davon ab, wie viel schwitzt man. Da gibt es ja Leute, die sehr viel schwitzen. Die haben dann Salzränder, wenn die schon 10 Kilometer laufen. Und manche sehen nach einem Marathon noch total frisch aus und haben keine Salzränder. So ein Thema, was ich da jetzt noch mit reinbringen würde, ist das Thema muskuläre Kraft tatsächlich. Also das habe ich persönlich festgestellt, habe mich da mal intensiv mit beschäftigt, weil ich selbst sehr lange Probleme mit Krämpfen beim Marathon in der Wadenmuskulatur hatte. Und das habe ich in den Griff bekommen, nicht durch Salztabletten oder Gels etc., sondern tatsächlich durch Krafttraining. Also es war einfach bei mir eine muskuläre Geschichte. Die Ausdauer, so wie er ja oder sie ja jetzt auch in dieser Frage schreibt, ist noch da. Das war nicht das Problem, aber der limitierende Faktor war einfach, dass meine Muskeln kaputt waren, einfach bei Kilometer 35. Und dann musste ich halt gehen, weil die ersten Krämpfe kamen. Und wenn man da gezielt dran arbeitet, die Muskeln stärkt, wirklich durch Krafttraining, intensives Wadentraining oder Oberschenkeltraining, je nachdem, wo der Krampf dann auftritt, kann das auch sehr, sehr viel bringen.
Das ist auch vorbeugend dann natürlich.
Genau.
Aber um nochmal die Salztablette, ja, wenn der Krampf da ist.
Okay, gut. Dann ist die Antwort auf die Frage eigentlich einfach nur ja.
Ja.
Ja. Was war die Frage? Egal, nächste Frage.
Die nächste Frage lautet, laufen mit Nagelbettentzündung? Fragezeichen. Also ich vermute, die Frage ist, sollte man mit Nagelbettentzündung laufen? Kann man das?
Da weiß ich Bescheid. Soll ich vorpreschen?
Ich habe keine Ahnung.
Okay, natürlich in meiner langen Laufkarriere hatte ich auch das schon. Tatsächlich mit... Beim Thema Entzündung wird man immer hellhörig. Entzündungsprozesse sind ja niemals, auch wenn es so aussieht, nur lokal, sondern haben auch oft Auswirkungen auf den ganzen Organismus. Also grundsätzlich bei Entzündungen vorsichtig sein mit Ausbelastung, also auch mit Laufbelastung. An der Nagelbettentzündung ist die Gefahr eben auch, dass die Entzündung durch die Aktivierung des Organismus ist, beim Laufen in die Lymphbahnen kommt und in ganz andere Körperbereiche transportiert wird. Also beim Nagelbett, auch bei Nagelbettentzündung, obwohl das nur ein kleiner lokaler Bereich ist, ist eigentlich Laufen nicht angeraten.
Ich muss mal wirklich ganz blöd fragen, was ist eine Nagelbettentzündung? Das ist
tatsächlich die Entzündung des Fußnagels.
Ah.
Nagelbettentzündung. Also
unterm Nagel.
Unterm Nagel bildet sich dann Eiter.
Wie kommt sowas?
Ja, zum Beispiel, wenn tatsächlich zu kleine Schuhe, der Zeh stößt vorne an. Natürlich auch, wenn der Nagel irgendwie irritiert ist, verletzt ist, also gerissen ist, kommt vielleicht auch dann ins Nagelbett Dreck. Das ist gibt's schon.
Okay.
Gar nicht so unoft.
Auch gar nicht so selten. Schmerzhaft, ehrlich gesagt.
Ja, es kann sehr unangenehm sein. In der Regel merkt man, der Fuß ist erstmal, das Nagelbett ist erstmal nur rot und sehr, sehr druckempfindlich. Dann macht oft tatsächlich klassische Zugsalbe Sinn, dass so der Entzündungsherd mal rauskommt. Im schlimmsten Fall musst du zum Arzt und der muss dir da
den Zeh amputieren.
Anbohren. So, da den Eiter rauslassen, hört sich ganz ekelhaft an.
Aber
das ist eine gute Frage so zum Einstieg in den Podcast. Ja, aber worauf ich hinaus will, ist oft wirklich lokal, ja ganz, ganz begrenzt auf einen so einen Nagel am Zeh, aber empfiehlt sich, mit einer akuten Nagelbettentzündung empfiehlt es sich definitiv nicht weiterzulaufen.
Wie lange dauert dann sowas, bis das weg ist?
Oh, 2-3 Tage nur.
Ach so, okay. Ja.
Ich habe jetzt auch gut gedacht.
Dann lohnt sich das mit dem Zehen abnehmen ja gar nicht.
Stimmt.
Keine Amputation.
Den ganzen Zeh amputieren, nee, das macht keinen Sinn.
Okay, wir verlassen den medizinischen Bereich erstmal wieder. Es kommen aber noch ein paar Fragen. Die nächste lautet aber erstmal Massagepistolen plus minus, also wahrscheinlich ja oder nein.
Vor- und Nachteile.
Ja, und wenn ja, welche, ist die Frage auch noch.
Oh, da kenne ich mich gar nicht aus, aber nee,
ich auch nicht.
Du doch, oder?
Ja, ich habe mich mit dem Thema durchaus beschäftigt. Es gibt ja unglaublich viele Anbieter inzwischen von diesen Massagepistolen, Massageguns, die auch alle ähnlich funktionieren. Es gibt welche, die haben einen großen Hub und besonders viel Kraft und sind laut. Und es gibt welche, die sind ganz klein, kompakt und ein bisschen sanfter und nicht ganz so laut. Da ist so ein bisschen... Ja, muss man schauen, was man mag. Preislich gibt es auch enorme Unterschiede von 50 Euro bis 500 Euro. Ich habe so festgestellt, dass der Preis da nicht unbedingt groß was ausmacht. Am Nutzen am Ende. Also es gibt auch für 50 oder 100 Euro durchaus günstige kleine Geräte mit verschiedenen Aufsätzen, so dass man eben seine Muskulatur an den Waden, am Gesäß, Oberschenkel, wie auch immer, ganz gut damit bearbeiten kann. Und das ist dann eben wie so eine leichte, oder je nachdem, wie man das Ding einstellt und wie sehr man damit auf seine Muskeln drückt, einfach eine Massage letztlich. Und das fühlt sich auch sehr angenehm an. Damit kann man Verspannungen lösen, Verhärtungen lösen. Ist für mich so eine Ergänzung zum Faszientraining, zum Rollen. Eben wenn ich mit einer harten Schaumstoffrolle irgendwie versuche, meine Beine so ein bisschen geschmeidig zu halten, nutze ich auch gerne mal noch so eine Massagepistole. Nachteile sind einfach, glaube ich, wenn man sie zu häufig nutzt, zu stark nutzt, also eventuell zu sehr damit auf spezielle Muskelpartien drückt, dass man im Zweifel mehr schadet, als quasi sich da ja einen gesundheitlichen oder trainingstechnischen Vorteil verschafft, weil diese Erschütterungen sorgen natürlich auch dafür, dass die Durchblutung angeregt wird. Das ist so der positive Effekt des Ganzen. Aber kann natürlich auch dazu führen, dass man seine Muskulatur ein bisschen zu sehr malträtiert. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, viele Physiotherapeuten sehen das Ganze auch eher kritisch, weil man eben in der Anwendung ja viel, viel falsch machen kann, wenn man zu rabiat vorgeht. Sollte man auf jeden Fall so ein bisschen schauen, dass man sich da langsam herantastet, weil man eben mit relativ großem Druck und einer hohen Geschwindigkeitsanzahl, in denen diese Köpfe hoch und runter jagen, die auch durchaus sehr hart sind aus so einem kleinen Kunststoff, aus so einem harten Kunststoff, tief in die Muskeln eindringen kann. Muss man so ein bisschen schauen. Generell glaube ich, dass es was ist, was so für Läuferinnen und Läufer zu Hause durchaus so dazugehören kann. Kann auf der Couch immer mal liegen, wenn man irgendwie merkt, die Waden sind verhärtet, einfach mal kurz benutzen. Ja.
Ich glaube, ersetzt den guten Physio nicht.
Nein, auf keinen Fall.
Ergänzt ihn vielleicht. Und sicherlich mit Vorsicht zu genießen, so an Sehnenansätzen. Also auf der Achillessehne damit rumfahren, macht wenig Sinn.
Ist gerade wenn sie schon gereizt ist. Ne?
Ja, ja.
Viele nutzen es auch, das wollte ich noch ergänzen, so als Warm-up-Routine, also vor dem intensiven Training. Also die laufen sich im Zweifel ein und nutzen das dann, um die Muskulatur noch so ein bisschen anzuwärmen, geschmeidig zu bekommen, bevor dann das eigentliche Intervalltraining, sage ich jetzt mal, startet. Muss man auch schauen, ob das für einen geeignet ist oder nicht. Habe ich persönlich jetzt noch nicht gemacht, aber sieht man immer
häufiger. Würde ich jetzt spontan sagen, ist eher kontraproduktiv, weil du willst ja eine gewisse Spannung
der
Muskulatur haben, speziell.
Aber es gibt ja auch Leute, die sich vorm Training dehnen. Würde ich jetzt auch nicht machen. Ein befreundeter Physiotherapeut hat mir mal gesagt, der Nutzen dieser Teile ist auch dadurch begründet, dass die Rezeptoren in unseren Muskeln eher auf diese Bewegungsreize setzen als auf, oder eher auf diese Bewegungsreize durch diese Stöße dieser Massagepistolen reagieren, als auf den eigentlichen anderen Schmerz, der im Zweifel im Muskel ist. Und wenn man beispielsweise eine Verhärtung hat, die wehtut und man geht mit der Pistole darauf, würden die Rezeptoren, die auf diesen Druck reagieren, den eigentlichen Schmerz übertünchen. Und man hätte letzten Endes gar keinen Effekt, also gar keinen positiven Effekt, sondern einfach nur so eine Überlagerung des eigentlichen Problems, so wie bei einer Schmerztablette, sage ich jetzt mal, wo das Problem ja auch bestehen bleibt, aber die Rezeptoren so ein bisschen ausgeschaltet werden. Bin ich jetzt nicht so im Thema drin, um das zu verifizieren, aber
hört sich aber plausibel.
Ja, es ist ein Physiotherapeut, der Nationalathleten betreut. Also ich traue ihm zu, dass er Ahnung hat. Von daher, ich finde die Dinger durchaus nützlich. Muss man in der Anwendung immer schauen, was sie einem persönlich bringen. So eine leichte Massage, um Verhärtungen zu lösen, da hat es auf jeden Fall einen Effekt. Bei großen Verletzungen, wo ein Physiotherapeut ran muss, würde ich jetzt eher einen Physiotherapeuten ranlassen.
Können wir das irgendwie einordnen, ab wann ein Physiotherapeut ran muss? Schwierig wahrscheinlich.
Auf jeden Fall bei Verletzungen, die lange dauern.
Bei richtigen Verletzungen, auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube, wenn es nur um Lockern geht der Muskulatur, dann reicht auch.
Dir würde jetzt so eine Massagepistole nicht helfen, Martin.
Nein.
Dazu kommen wir sicher auch noch.
Zu Martins Verletzung?
Ja, haben natürlich auch noch Verletzungsfragen.
Nein.
Okay, dann nicht.
Doch, freut euch auf Minute Schnitt 46 dieses Podcasts oder dieses, was auch immer.
So, Sollte ich meine orthopädischen Einlagen in meinen Laufschuhen verwenden oder nicht, ist die nächste Frage.
Finde ich spannend. Also ich nehme jetzt die Frage sehr, sehr wörtlich. Sollte ich meine orthopädischen Einlagen, das heißt, die sind verschrieben worden von irgendjemandem, der hoffentlich wusste, was er tut. Ich glaube, ja, dann sind sie ja bezogen auf irgendeine Laufverletzung verschrieben worden. Dann gehören sie eben auch in die Laufschuhe. Sollte man orthopädische Einlagen in Laufschuhen tragen, dann sage ich möglichst nicht. Aber wenn eine Einlage verschrieben worden ist, dann gehört sie in den Laufschuh rein. Ich glaube immer so perspektivisch muss auch der Fuß wieder lernen, ohne die Unterstützung einer Einlage zu laufen. Das heißt, ich bin dafür, wenn dann akute Verletzungen wirklich über einen langen Zeitraum auch mit Unterstützung der Einlage behoben worden sind, dass man den Fuß wieder daran gewöhnt, ohne Einlage auszukommen, durch Fußtraining, Fußmuskeltraining, durch Barfußlaufen und so weiter. Mhm. Und empfehle dann die verschriebene orthopädische Einlage in dem Freizeitschuh übergangsweise zu tragen. Also ich laufe irgendwann dann wieder ohne Einlage, in der Freizeit bewege ich mich aber mit der Einlage und irgendwann brauche ich gar keine Einlage mehr. Das wäre so mein empfohlenes Vorgehen. Aber um auf die Frage einzugehen, wenn die Einlage von einem Experten, von einem Mediziner, von einem Fachmann, der weiß, was er da tut, verschrieben worden ist, dann gehört sie natürlich in den Laufschuh. Ja.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Darf ich jetzt noch erzählen, dass ich meine orthopädischen Einlagen, die ich mal hatte, unvorbildlicherweise nicht im Laufschuh getragen habe, weil ich davon Knieschmerzen bekam? Also
ja,
das würde ich dann noch als
Tipp geben. Sie wurden wegen was verschrieben?
Ja, wegen eines, oh Gott, wie heißt das? Hohlsenk, sonst was.
Ah, als Fuß.
So, genau. Und ich bekam dann eben Knieschmerzen davon. Das wäre jetzt vielleicht noch der Tipp zu sagen, wenn das aber weh tut, dann vielleicht lieber doch nochmal zum Orthopäden zu gehen.
Ja, natürlich. Also, und man muss sich eben an eine orthopädische Einlage, auch im Laufschuh, muss man sich eigentlich auch gewöhnen. Die muss man so langsam und vorsichtig einlaufen und die Einlage muss dann auch zur Schuhversorgung passen. Also der Laufschuh muss kompatibel sein mit dem, was da an Einlage dann reinkommt.
Und das ist halt häufig das Problem, ne? Dann kommt im Zweifel jemand mit einem Stabilschuh an, der schon eine orthopädische Komponente hat, weil er einfach in den Laufstil schon sehr stark eingreift. Und dann kommt da oben drauf nochmal eine Einlage, die aber darauf ausgelegt ist, wie der Fuß ohne diese Stütze im Schuh abrollt. Und dann kann es tatsächlich dazu führen, dass es einfach zu viel ist. Mhm. Und dann eher kontraproduktiv. Deswegen, es gibt durchaus Ärzte und Orthopäden, die da sehr versiert sind und sich dann auch die Laufschuhe anschauen, beziehungsweise das normale Schuhwerk anschauen. Und das sollte man auch unbedingt dann forcieren. Also wenn man zum Orthopädietechniker geht, unbedingt die Laufschuhe mitbringen und da auch nochmal klar machen, oft haben die einfach sehr, sehr viel Praxiserfahrung und ignorieren dann auch einfach mal das, was auf dem Überweisungsträger steht und machen ihre eigene Diagnose, ohne das, was der Orthopäde aufgeschrieben hat. Es kann da durchaus manchmal besser sein. Also ja, was Martin gesagt hat.
Ja, fand ich auch sehr plausibel. Wo wir gerade schon beim Thema Schuhversorgung sind. Es hat uns auch noch eine Frage erreicht, die uns sehr oft erreicht. Wir haben sie auch schon mal in diesem Podcast geklärt, aber kann ja nicht schaden, es nochmal zu tun. Wie viele Laufschuhe sollte man haben?
Ah, ist eine gute Frage, aber tatsächlich immer wieder.
Neun. Aber stimmt, ich erinnere mich an die Situation. Ich glaube, genau in dieser Runde. Ela hat die Frage gestellt, Martin und ich gucken uns an. Ich wollte eine doofe Antwort geben, Martin wollte eine kluge Antwort geben.
Nein, dann gib du mal die doofe Antwort erst.
Die doofe Antwort? Ja. Nein. Wir geben nur eine kluge Antwort.
Okay, also wir sagen, Runners-World-Regel ist, so viele Lauftage die Woche hat, so viele verschiedene Paar Laufschuhe sollte man auch besitzen. Um es nochmal zu erläutern, wenn ich 3 bis 4 Mal in der Woche laufen gehe, sollte ich auch 3 bis 4 Paar Laufschuhe zur Nutzung haben. Damit ich nicht jeden Tag mit demselben Schuh laufe, weil das würde auch für den Fuß eine immer gleiche Belastung bedeuten. Und ich sollte dann auch auf das Terrain, das Laufterrain und meine Laufherausforderungen abgestimmte Schuhe nutzen, verschieden abgestimmte Schuhe nutzen. Also für einen schnellen Lauf nehme ich eher einen leichteren Schuh mit mehr Flexibilität. Für einen Lauf im Gelände nehme ich einen Trailschuh mit Profil. Ja, wüsstest du dem noch ganz Kluges hinzuzufügen?
Nee, ich würde gerne Bezug nehmen zur Frage davor mit den Einlagen. Wie ist es denn bei Einlagen? Also man hat jetzt, man läuft viermal in der Woche, man hat vier verschiedene Paar Laufschuhe. Bedeutet das auch, dass man vier verschiedene Paar Einlagen hat?
Nein.
Oder wechselt man dieselbe Einlage durch jeden Laufschuh durch?
Ja, das ist eine Herausforderung.
Wenn man aber ist eine Einlage das nicht blöd? Die nutzt doch dann schnell ab. Und da sind ja auch Schaumkomponenten drin, die sich im Zweifel so ein bisschen erholen müssen erstmal.
Ja, in der orthopädischen Einlage sind kaum Schaumkomponenten. Okay. Das sind ja eher Hartplastikteile, leichtes Hartplastik, das eher nicht. Aber du musst jeden einzelnen Schuh, den du da hast, musst du eigentlich beim Kauf mit der Einlage und dem Schuhexperten vor Ort so ein bisschen abstimmen, aufeinander anpassen. Ja, das ist definitiv der Fall. Aber Lauftage pro Woche gleich Anzahl der Laufschuhe.
Und Henning jetzt noch mit seiner Spaßantwort?
Nein. Die war richtig doof, sehr wahrscheinlich. Komm, mach mal kurz Mikro aus, Augenzwinker.
Nein, es gibt doch diese, das gilt bei Fahrradfahrern, ist es mit Fahrrädern so, da sagt man N+1, also so viele Fahrräder, wie man hat, +1, das ist immer die richtige Anzahl.
Ah.
Und bei Laufschuhen auch, so viele Laufschuhe, wie man hat, plus noch ein paar mehr. Ne? Ein bisschen Wirtschaft ankurbeln und so. Deswegen wollte ich diese Antwort nicht liefern, weil sie eigentlich völlig dämlich ist. Aber es stimmt natürlich, kann man nie genug Laufschuhe haben. So, Punkt, aus Ende.
So, ja, finde ich auch nicht so dämlich. Gut, man braucht ja auch Laufschuhe, um einen Wettkampf zu laufen. Grandiose Überleitung zur nächsten Frage. Was esse und trinke ich, wenn ich einen Halbmarathon laufe? Also, es geht jetzt nicht mehr um die Schuhe.
Geht es darum, während des Wettkampfs, vorher?
Das steht hier nicht. Wir sollten beides beantworten.
Ich stelle nochmal die Frage.
Ich vermute, während des Marathonlaufs.
Ja, aber vorher ist ja auch nicht unrelevant.
Und was trinkt. Ja gut, vorher sollte man schauen, dass man seine Kohlenhydratspeicher aufgefüllt hat. Also da gibt es ja am Abend vorher die klassische Pasta-Party. Es kann aber auch alles andere leicht verdauliche, kohlenhydratreiche sein. Also nicht zu viele Ballaststoffe. Dann sollte man ausreichend hydriert sein, ausreichend mit Mineralien versorgt. Nichts Ungewohntes essen. Also wenn man noch nie in seinem Leben Reis gegessen hat oder Nudeln, dann sollte man das nicht am Tag vorm Wettkampf tun. Muss man jetzt auch nicht groß eine Wissenschaft draus machen,
finde ich.
Was denn?
Was sagt er, wenn ich in meinem Leben noch nie Nudeln oder Reis gegessen
habe? Es gibt Leute.
Was ist das denn? Das ist eine Nudel. Aha. Oh. Lass mich die doch mal vor dem Halbmarathon probieren. Nein. Lass die Finger davon.
So, ich möchte, dass ich, könnt ihr mal aufhören zu kichern, danke. Ich möchte, dass ich an dieser Stelle all jene bei mgrüening@runnersworld.de melden und schreiben, wenn sie noch nie in ihrem Leben Reis oder Nudeln gegessen haben.
Eine Nudel. Ich bin gespannt. Eine Flut von Mails wird mich erreichen.
Ich hoffe, es meldet sich jemand mit dem Namen.
Ganz kurios wäre die Mail, wo drin steht, Henning hat recht. Damals, vor meinem ersten Halbmarathon, aß ich auch zum ersten Mal eine Nudel und mir wurde ganz schlecht. So, komm, jetzt mal bitte zurück.
Es geht ja auch dazu, was man zu den Nudeln isst. Ne? Also, nichts Ungewohntes, einfach kohlenhydratreich am Abend vorher. Und dann auch am Morgen nichts Ungewohntes. Also, wenn man noch nie in seinem Leben ein Porridge gegessen hat, sollte man am Morgen vor dem Wettkampf nicht ein Porridge essen. Man ist ja auch im Zweifel im Hotel in einer anderen Stadt und da gibt es ungewohntes Essen.
Ich glaube, es geht aber eher in der Frage darum, was man während
des Marathons.
Ich denke auch.
Ja. Und ich glaube, da müssen wir nochmal, glaube ich, so die Grundregeln klar machen. Also, dass man irgendwie pro Wettkampf, ich mache es immer gerne in Wettkampfstunden so, pro Wettkampfstunde 60 bis 90 Gramm Kohlenhydrate zu sich nehmen sollte und 500 bis 700 Milliliter Flüssigkeit. Ich glaube, das ist wichtig. Und so, um eine Vorstellung von 60 bis 90 Gramm Kohlenhydraten zu haben in Wie viel hat ein Energiegel? Hat in der Regel 40 Gramm, ne?
30 Gramm, 20 Gramm, je nachdem,
steht Kohlenhydrate.
Ja.
Kann man sich dann ausrechnen, also gehen wir von 20 bis 30 Gramm pro Gel aus, dann sind das pro Wettkampfstunde 2 bis 3 Gels plus 700 Milliliter Flüssigkeit verteilt auf nicht nur eine Verpflegungsstation, sondern eher 2 bis 3. Da kann man sich das sehr schön ausrechnen. Ich gehe jetzt mal davon aus, der durchschnittliche Halbmarathonläufer ist 2 Stunden unterwegs. Dann heißt das, also ich nehme 4 bis 6 Energiegels plus 1 bis 1,5 Liter Flüssigkeit zu mir verteilt auf 4 Verpflegungsstationen. Das wäre, glaube ich, ein sinnvolles Maß.
Wichtig ist, dass man das eben vorher auch im Training übt. Ne? Also nicht noch nie in seinem Leben so ein Gel probiert hat. Also einerseits geschmacklich kann das einen umhauen. Also ich kenne viele Leute, die zum ersten Mal ein Gel nehmen und sagen, das habe ich direkt wieder ausgespuckt, weil sie die Konsistenz oder den Geschmack nicht mochten. Aber tatsächlich muss der Körper, der Magen, der Darm auch lernen, das, was da ankommt, zu verstoffwechseln, damit umzugehen, das aufzunehmen. Sonst bringt's nichts, wenn man dann am Ende davon Magenkrämpfe bekommt. Deswegen gibt es auch so ein bisschen immer den Hashtag Train Your Gut, also dass man eben sein Verdauungssystem trainiert mit dem, was man eben beim Training und dann auch eben beim Wettkampf hinzuführt, dass der damit lernt, umzugehen. Und das hat sich auch in den letzten Jahren so ein bisschen etabliert, dass die Leute wirklich, gerade die Profis, während der Belastung sehr viel mehr zu sich nehmen, als das noch damals der Fall war. Also ist einfach so, die Leute verpflegen sich heute deutlich mit deutlich mehr Kohlenhydraten während des Sports, während des Laufens, als es früher der Fall war. Und das ist auch eine Erklärung, warum die Leistung in den Marathondistanzen, Halbmarathondistanzen so zunehmen. Also durchaus auch beim Halbmarathon Energie zuführen in Form von Gels, wird jetzt keine Riegel oder sowas nehmen. Klar kann man auch mal eine Banane irgendwie essen, aber dieses Essen, dieses Kauen an sich erfordert einfach sehr viel Energie, in der Zeit kann man nicht atmen, Gel ist relativ schnell weg. Kohlenhydratgetränke finde ich persönlich sehr gut, die sind ein bisschen umständlicher, weil man sie mitnehmen muss oder vor Ort dann irgendwo haben muss.
Außerdem dauert natürlich von einem festen Bestandteil die Verstoffwechselung länger als von einem flüssigen oder beim Gel halbflüssigen Nährstoff. Also das fällt sehr viel leichter. Beim Trinken fällt mir noch mal immer wieder so die Faustregel ein, die es aber auch schon ewig gibt, pro Kilokalorie mehr Verbrauch, mehr Energieaufwand durch den Lauf, sollte man 1 Milliliter mehr trinken. Also wenn ich davon ausgehe, in einer Stunde verbrauche ich 700 Kilokalorien, dann muss ich auch 700 Milliliter Flüssigkeit zu mir nehmen. Das war immer früher so eine Faustregel, aber die passt auch. Dazu muss man natürlich auch wissen, was für einen Energieaufwand man hat. Und der bemisst sich ja auch an dem Körpergewicht, natürlich auch am Tempo und so weiter. Von daher ist das auch wieder nur so eine Faustregel.
Ja, aber generell nehmen die Leute beim Wettkampf zu wenig Energie und zu wenig Flüssigkeit auf.
Ja.
Also, und dann sind wir auch wieder bei der ersten Frage, glaube ich, mit den Krämpfen. Im Zweifel, wenn man genug Gels aufnimmt, hat man auch genug Mineralien, genug Salz im Körper, dass die Krämpfe gar nicht passieren.
Ja, sehr richtig.
Das da hängt irgendwie alles zusammen. Nächste Frage. Haben wir noch welche?
Natürlich. Nicht mal die Hälfte.
Bitte?
Ein bisschen was zur Ernährung. Welche Nährstoffe sollte ich als aktiver Hobbyläufer zu mir nehmen?
Ja. Oh, das ist natürlich schwierig, nicht? Also Nährstoffe gibt die wie heißen die? Makronährstoffe heißt es, ne? Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Und es gibt die Mikronährstoffe. Das sind dann Vitamine, andere Spurenelemente. Also bei den Makronährstoffen ist es im Ausdauersport relevant, dass man viel Kohlenhydrate zu sich nimmt, aber die anderen beiden Nährstoffquellen, vor allen Dingen die Proteine, nicht vernachlässigt. Also ich glaube, wenn man so einen Kohlenhydratanteil von 65% im Essen hat, dann tatsächlich, dann ist es sehr, sehr gut. Auch wenn ich egal ob ich Hobbyläufer oder Topläufer bin. Und bei den Mikronährstoffen sind so die relevanten, die ganze Gruppe der B-Vitamine, natürlich Vitamin C ist immer relevant.
Vitamin
D. Vitamin E, richtig?
Ja. Ich bin Vitamin D-Experte, aber.
Vitamin D kommt dazu.
Ja, wichtig für den Knochen, für die Knochensubstanz, für den Knochenaufbau.
Calcium.
Calcium,
was das angeht, auch sehr wichtig. Dann tatsächlich auch Magnesium. Ja. Und dann würde ich sagen, vielleicht Zink noch. Mhm.
Das nimmt man am besten alles in Pulver- und Tablettenform zu sich.
Nicht. Aber jetzt tatsächlich, also nochmal auf den Punkt gebracht, B-Vitamine, C-Vitamin, D-Vitamin und E-Vitamin, Calcium, Magnesium, Zink und das schon eben öfters angesprochene Natrium.
Eisen.
Und Eisen, auch noch wichtig, richtig,
das zur
Bildung
der
roten Blutkörperchen und Sauerstofftransport.
Sauerstofftransport, genau.
So, und das alles, und darauf wolltest du ja hinaus, am besten über eine gesunde Ernährung zu sich nehmen.
Wie sagt man so schön? Eine ausgewogene Ernährung. Ist tatsächlich nicht immer ganz leicht, gerade das Thema Vitamin D ist hier in unseren Breitengraden, einfach weil das über vornehmlich Sonnenlicht gebildet wird, ganz wenig über die Ernährung. So ein Thema, dass wir oft unterversorgt sind. Und dann gibt es einfach, das habe ich selber jetzt auch feststellen müssen in den letzten Jahren, einfach ganz unterschiedliche Stoffwechseltypen. Also es gibt Menschen, die nehmen Eisen sehr gut auf und es gibt Leute, die absorbieren Eisen aus normaler Ernährung sehr, sehr schlecht. Oder auch andere Mikronährstoffe. Und da ist im Zweifel, wenn man das Gefühl hat, man hat einen Mangel, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu testen. In Blutlaboren oder Laboren. Den Plural von Labor habe ich gerade nicht auf dem Speicher. Egal. Kann man auch beim Arzt natürlich testen lassen. Das wird auch oft von den Krankenkassen übernommen, wenn der Verdacht nahe liegt, dass der Mangel vorliegt. Da kann man einfach mal mit seinem Hausarzt sprechen. Und dann wird ein Blutbild gemacht. Es gibt kleines Blutbild, großes Blutbild. Und da gibt es dann für diese ganzen gerade genannten Stoffe Referenzwerte. Und dahingehend wird das Blut dann untersucht. Und das ist sehr, sehr aufschlussreich. Da kann man im Zweifel dann Mangel an einem oder mehreren dieser Nährstoffe feststellen und dann gegensteuern, entweder durch gezielte Ernährung oder tatsächlich Supplemente. Und ja, Regel ist, je ambitionierter man Ausdauersport gerade betreibt, desto höher ist auch der Bedarf an bestimmten Sachen, weil man einfach mehr ausschwitzt und im Zweifel auch gar nicht so gut das Ganze aufnimmt, weil Magen-Darm ständig belastet sind. Also wenn man jeden Tag intensiv trainiert, hat das einfach Auswirkungen beispielsweise auf die Eisenabsorption. Und da muss man dann tatsächlich schauen, weil das sind wichtige Nährstoffe. Und wenn man da eine Unterversorgung hat, auch Vitamin B12 ist sehr wichtig für die Geschichte der Nerven, für das Gehirn. Wenn man da einen Mangel hat, kann das durchaus gefährlich werden. Und wenn es nicht gefährlich wird, dann hat es mindestens leistungseinschränkende Auswirkungen. Und von daher würde ich raten, ein-, zweimal im Jahr unbedingt so ein Blutbild machen lassen, wenn man da irgendwelche Probleme hat, wenn man natürlich 2-3 Mal schon so ein Blutbild hat machen lassen und da nie was festgestellt wird, man ändert seine Ernährung nicht, muss man auch nicht nochmal so ein Blutbild machen. Das ist so mein Tipp. Mhm. Meine Erfahrung.
Gute Erfahrung.
Ja, Vitamin D, schwierig. Vitamin B12, schwierig. Mhm. Eisen, schwierig.
Alles schwierig.
Ja, ist tatsächlich ein spannendes, wichtiges Thema. Muss man jetzt auch keine Panik machen und nicht 1000 Tabletten einnehmen, aber wenn man einfach mal wissen möchte, wie ist man wirklich so aufgestellt, so ein Test im Labor kann da durchaus hilfreich sein. Dann verschleudert man auch kein Geld für sinnfreie Supplemente, die man einfach nur einnimmt, weil man meint, es ist gut, ich muss unbedingt Magnesium zu sich nehmen. Die wenigsten hierzulande haben Magnesiummangel. Da gibt es ganz andere Sachen, die man im Zweifel einnehmen müsste. Da kann man dann einfach mal schauen.
Die nächste Frage ist eine Trainingsfrage. Wie erkenne ich Übertraining oder Überbelastung?
Oh, das erkenne ich als Läufer als erstes daran, dass meine Trainings- oder Wettkampfergebnisse unbefriedigend sind. Normalerweise erkennt man es einfach auch an höherer, übermäßiger Müdigkeit allgemein, Mattigkeit, Reizbarkeit. Man kann unter einem Übertraining auch erhöhten Ruhepuls messen. Dazu muss man ihn allerdings auch kennen, seinen Ruhepuls.
Ach so.
Wenn man nicht in einem Übertraining ist. Also ja, das sind so die Symptome eigentlich. Müde, matt, gereizt. Mhm. Wir haben ein Tool auf runnersworld.de/tools, wo man seinen Übertrainingszustand bemessen kann, ob man übertrainiert ist oder nicht. Es gibt so einen Fragenkatalog, durch den man geführt wird, und am Schluss sagt einem dann das Tool, ja, du bist übertrainiert oder du bist es eben nicht.
Gut, dann wissen wir das jetzt alle. Die nächste Frage ist, leiden Läufer an Leistenschmerzen oder Adduktorenschmerzen? Fragezeichen.
Zweiter Teil. Absolut Abhilfe. Nicht meine Baustelle.
Okay, ist wieder meine Baustelle. In 45 Laufjahren hatte man alles schon mal. Natürlich hatte ich auch schon mal Adduktorenbeschwerden, ist aber keine klassische Laufverletzung. Die Adduktoren können beim Laufen auch meckern oder vor allen Dingen meckern, wenn meiner Erfahrung nach Gesäß oder äußere Oberschenkelmuskeln nicht stark genug sind.
Kannst du einmal sagen, was Adduktoren sind?
Die Adduktoren sind die Muskeln, die so eigentlich das Heranziehen des abgespreizten Beines zur Körpermitte beeinflussen und die auch das Becken stabilisieren. Also die sitzen Danke. In der Leiste. Ich glaube, das sind 4, 5, 6, weiß ich nicht. Ich glaube 6 Muskelstränge. Und die sitzen da, wo man ursprünglich so die Leiste hat, die Leiste greifen kann. Mhm. Fußballer haben häufig mit Adduktorenbeschwerden zu tun, weil die halt so sehr variable Bewegungen, so ausweichen, rechts, links springen oder so, das beeinträchtigt die Adduktoren. Läufer, da kann es vorkommen, wenn du im Gelände läufst, wenn du da mal so ein Ausfallschritt machen musst, sehr abrupte Richtungswechsel machen musst, dass das dann auch auf die Adduktoren geht. Also wie gesagt, keine typische Läuferbeschwerde, aber gibt es auch unter Läufern. Das Problem bei den Adduktoren ist, das weiß ich aus Erfahrung, die kannst du ganz, ganz schlecht behandeln. Also weil sie einfach ganz ungünstig sitzen. So im Schritt kannst du ganz schlecht mit Behandlungen drankommen. Das ist sehr, sehr schwierig. Muss man ja, wie immer bei allem, was Muskelbeschwerden betrifft, muss man einerseits Ruhe geben. Andererseits habe ich die Erfahrung gemacht, so ganz leichte Bewegung tut gut, weil es aktiviert natürlich auch das die Verletzung, die Muskelverletzung umgebende Gewebe. Und nur da, wo Bewegung ist, da finden auch Regenerationsprozesse statt. Also so ganz leichte Bewegung tut bei Adduktorenbeschwerden gut. Das heißt, wer nicht laufen kann, ist gut beraten, dann zu gehen. Mhm. Das tat mir in der Phase sehr, sehr gut.
Okay, dann ist die Frage nach der Abhilfe damit auch beantwortet.
Ja, Abhilfe, gehen, leichte Bewegung.
Aber im Krafttraining vorbeugend, ist das
das?
Oder hast du
das wie immer erwähnt? Macht das natürlich unbedingt Sinn. Also Adduktorenbeschwerden treten bei Läufern tatsächlich vermehrt bei den Läufern auf, die eine schwache Gesäßmuskulatur haben und eh schon mit der äußeren Oberschenkelmuskulatur Probleme. Und dann sollte man natürlich, kann man da auch definitiv vorbeugend Kraft dran bringen. Aber wie gesagt, es gibt ganz viele andere Muskeln, an die ein Läufer meines Erachtens noch eher Kraft bringen sollte. Blöd, um mich zu wiederholen, weil man es ganz schlecht behandeln kann nur.
Hm. Ja. Daran anknüpfen vielleicht. Die nächste Frage ist, Laufen mit einer anatomischen Voraussetzung für ein Hüftimpingement, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, dauerhaft möglich?
Dauerhaft möglich?
Ja. Boah,
ganz schwierige Frage. Also
was ist das denn überhaupt?
Wir haben einen Artikel dazu online.
Das weiß ich. Das ist, wenn der Hüftkopf in der Gelenkpfanne Schmerzen bereitet, da irgendwie anstößt immer wieder.
Okay.
Und ich glaube, da müsste man jetzt richtige medizinische Fachleute zu fragen. Ich vermute, man kann da, obwohl wir uns sonst dagegen wehren, kann man durch eine Optimierung des Laufstils, vielleicht so der Beinachsenstellung, durch Veränderung der Beinachsenstellung etwas positiv erwirken, dass man dann auch laufen kann. Aber ich traue mir jetzt echt da keine Empfehlung zu.
Also wer davon betroffen ist, tatsächlich einfach mal das Thema Hüftimpingement und Runner's World googeln. Wir haben da einen sehr aktuellen, ausführlichen Artikel mit allen möglichen Tipps auf unserer Webseite.
Okay.
Daran erinnerte ich mich und da steht alles zum Thema Behandlung, Vermeidung. Ja, da steht ganz, ganz viel einfach mal sich anschauen. Da werden dann noch Übungen empfohlen und unter anderem Tools, die ihren Hüften helfen. Und da ist eine Massagepistole abgebildet.
So. Ja, okay, sehr schön. Dann noch eine Medizinfrage.
Ja, es ist irgendwie so, leg los. Also medizinische Fragen sind echt nicht so meins. Ne?
Leg los.
Ich vermute auch, wir haben damit alle drei nichts zu tun. Gibt es für Asthmatiker eine besondere Atemtechnik beim Laufen?
Also da finde ich wichtig zu sagen, dass es auch für Asthmatiker nichts Besseres gibt, als zu laufen. Also das Ausdauersport ist empfehlenswert, auch für oder vor allen Dingen für Asthmatiker. Eine spezielle Atemtechnik wüsste ich gar nicht. Nein, keine Antwort möglich meinerseits. Also, nee, kann mich jetzt hier drehen und wenden, weiß ich nicht.
Ja, ich aber auch nicht. Also, mir auch irgendwie noch nie untergekommen, dass man das irgendwie
verarbeitet. Ich kenne ganz viele Allergiker, aber Asthmatiker? Nein, unter Profisportlern gibt es auch, finde ich, häufig Asthmatiker. Das ist ein anderes Thema.
Das ist dann wichtig, dass die ihr Asthma-Spray
dabei. Das ist ganz wichtig.
Die müssen ihr Asthma-Spray. Aber das ist wirklich ein anderes Thema. Aber wirklich, aber das können wir jetzt an die Frage anknüpfen, auch wenn wir jetzt die sehr spezielle Antwort auf die Atemtechnik wissen. Ich möchte es nochmal sagen, wenn man Asthmatiker ist, laufen macht Sinn.
Gut. Gibt es denn das optimale Körpergewicht, BMI oder ähnliches für Läufer und Läuferinnen?
Darf ich vorgrätschen?
Das ist unbedingt, weil ich kann mich nur in die Nesseln setzen.
Von daher. Nee, ich wehre mich dagegen, ein solches vorgeben zu müssen, zu wollen. Natürlich könnte man jetzt loslegen und sagen, je weniger Gewicht, desto leichter fällt jeder Schritt. Aber ich möchte ja eigentlich weg davon, dass wir so das Idealbild der Läuferin des Läufers hier auch als Marke Runner's World postulieren. Also sage ich ganz einfach, wenn du Spaß hast am Laufen, dann leg los, lauf los, egal wie schwer du bist. Mhm. Wurscht. Keine Lust jetzt, ehrlich gesagt, hier BMIs vorzugeben. Da kann man drüber nachdenken, meinetwegen, und auch da finde ich es schon inzwischen kritisch, wenn du zu den Olympischen Spielen willst oder Medaillen jagen oder sonstiges, aber sonst ehrlich gesagt keinen Bock, da eine Antwort zu geben.
Ja, aber gleichzeitig gilt auch andersherum. Also ich finde es auffällig, wenn Leute kommentiert werden unter ihren Fotos bei Instagram oder Facebook, die auffällig dünn sind und laufen, da wird es dann auch immer thematisiert. Mhm. Also es gibt ja oft so die Regel, bei dicken Leuten, dickeren Leuten darf man es nicht kommentieren und bei dünneren darf man es aber. Und das finde ich halt auch irgendwie so eine ganz schlimme Unsitte. Von daher, es gibt sicherlich so ein Wohlfühlgewicht, was bei jedem unterschiedlich ist. Klar ist, wer extrem übergewichtig ist, wird nie so schnell laufen wie jemand, der leichter ist. Aber so ein BMI, das Maß ist ja auch nicht mehr wirklich aktuell und wissenschaftlich. Ne? Also jemand, der sehr viele Muskeln hat, sehr trainiert ist, hat im Zweifel einen sehr hohen BMI und ist übergewichtig offiziell, ist aber topfit und austrainiert. Und jemand, der einfach sehr wenige Muskeln hat, ist krankhaft untergewichtig, ist aber eigentlich auch topfit, hat auch keine Probleme, keinen Mangel. Finde ich schwierig.
Ja, da schließe ich mich komplett an.
Ja.
Dann machen wir doch einfach die nächste Frage. Wie entwickelt man sich am sinnvollsten und langfristig von einem Fersenläufer zu einem Mittelfußläufer? Ich möchte noch die Frage anschließen, muss man das überhaupt?
Nein, nächste Frage. Nein,
Nein. Haben wir auch natürlich jetzt schon ganz, ganz häufig haben wir das besprochen. Ja. Und da sage ich jetzt auch, das ist auch seit immer schon Runner's World Philosophie. Laufe, wie du gewachsen bist. Wenn du Fersenläufer bist, dann lauf über die Ferse. Natürlich hat es in den letzten Jahrzehnten immer wieder Diskussionen gegeben, ob es nicht besser ist, wenn man über den Mittelvorfuß läuft, weil es gesünder sein soll. Das ist alles aber überhaupt nicht durchgängig der Fall, bewiesen. Jeder Mensch läuft, wenn er ganz langsam läuft, ja, fast jeder Mensch läuft dann über die Ferse, und jeder, der beim ausdauernden Laufen über die Ferse läuft, läuft, wenn er sprintet, auf den Vorfuß. Also nein, wir sind dagegen, den Laufstil aggressiv zu verändern. Außer, und das ist die einzige Einschränkung, ich habe ein Überlastungssyndrom, was auch zurückzuführen ist auf meinen Laufstil, dann kann es in einzelnen Fällen angeraten sein, diesen Laufstil bewusst zu verändern. Dann reicht es aber ganz sicher nicht, dass man jemandem sagt, lauf jetzt mal nicht mehr über die Ferse, sondern nur noch auf dem Vorfuß. Dann muss ich begleitend auch entsprechende Krafttrainings machen, Laufdrills, muss begleitend am besten noch beim Physio die Muskulatur entspannen lassen und so weiter. Also das ist sehr aufwendig, würde ich, es muss keiner. Oder,
Henning? Nein, ne? Ich sehe das genau wie du. Ich werde auch immer ganz hellhörig, wenn jemand sagt, oh, ich habe meinen Laufstil umgestellt oder ich möchte. Und dann frage ich meist, ja, warum denn? Und dann ist die Frage, ja, weil das besser ist. Und dann frage ich, nein, wo soll denn das besser sein? Also es gibt, wie Martin schon sagt, dann im Zweifel weniger Hüftverletzungen, wenn man auf dem Vorfuß läuft, als auf dem Rückfuß, dafür aber mehr Verletzungen, was die Achillessehne betrifft, weil die beim Vorfußlaufen stärker beansprucht wird. Und wenn man das von einem Tag auf den anderen umstellt, oder innerhalb von wenigen Wochen, muss sich der ganze Körper, die ganze Orthopädie, Bänder, Sehnen, Muskeln, Knochen auf eine andere Belastung einstellen. Und das geht einfach nicht so schnell. Von daher bin ich da ein absoluter Gegner von. Einfach so aus unerfindlichen Gründen, weil man meint, das sei besser, seinen Laufstil zu verändern. Es gibt so viele Beispiele von Topläufern, die Fersenläufer sind. Und es gibt genauso viele Topläufer, die Vorfußläufer sind, und im Zweifel ändert sich das auch mit der Distanz, die sie laufen. Wenn sie 5000 Meter auf der Bahn laufen, haben sie Spikes an, dann rennen sie natürlich auf dem Vorfuß. Gibt aber auch da welche, die hart über die Ferse laufen. Und beim Marathon sind sie dann im Zweifel Mittelfuß-Fersenläufer. Nee, finde ich, aktiv sollte man da in 99% der Fälle nichts dran ändern. Gibt gar keinen Grund.
Punkt. Sehr schön. Somit sind jetzt noch drei Fragen übrig geblieben. Oh. Gleich geschafft. Die drittletzte ist, kennt ihr das Format Backyard Ultra?
Ja.
Aber na, erzähl mal.
Wir haben beide noch nie daran teilgenommen.
Nee, aber noch, erzähl noch mal. Nie. Genau. Martin ist vorbereitet. Du weißt die genaue Distanz, die man pro Runde laufen muss, ne?
Darauf habe ich mich jetzt nicht vorbereitet, aber ich weiß es.
Warte, ja. Du weißt es?
Ja, ja.
Im Kopf, dann sag mal.
6,7 Kilometer.
6,7 Kilometer. Also Backyard Ultra, das Format besteht darin, dass man in einer Stunde eine vorgegebene Strecke von eben 6,7 Kilometern offenbar läuft. Um sicher zu gehen, googelt Martin das Ganze jetzt nochmal. Also eine vorgegebene Strecke läuft, man hat eine Stunde dafür Zeit. Wenn man diese Strecke in 45 Minuten läuft, hat man ja noch 15 Minuten übrig. Diese 15 Minuten kann man dazu benutzen, sich auszuruhen, denn nach genau einer Stunde muss man auf die zweite Runde. Wenn man auch diese zweite Runde geschafft hat, muss man auf die dritte Runde, irgendwann auf die vierte und die fünfte. Und man darf so lange weiterlaufen, das ist dieses Prinzip der Backyard Ultras, die enden erst dann, wenn es niemand mehr geschafft hat, diese 6,7 Kilometer, sind es 6,7?
6,706 Kilometer,
genau.
Nicht 4,167 Meilen.
Genau. Nee, wenn man das schafft, nicht mehr in unter einer Stunde schafft, ist man raus. Mhm. Und es geht immer weiter, es scheiden dann immer mehr Läuferinnen und Läufer aus, und am Ende bleibt noch einer übrig, der dann eben aber auch diese Runde in der Zeit schaffen muss. Ansonsten hat auch er das Rennen nicht gefinisht. Also am Ende gibt es bei diesem Rennen eigentlich nur Leute, die das Rennen nicht gefinisht haben. Das ist ein bisschen das Absurde, aber auch die Herausforderung. Und da gibt es dann ganz verschiedene Taktiken. Und diese Distanz von 6,7 Kilometern kommt daher, glaube ich zumindest, dass wenn man das 24 Mal läuft, also 24 Stunden, hat man exakt 100 Meilen. Mhm. Also in 24 Stunden hat man dann 160 Kilometer eben bummelig. Mhm. Und das ist auch so das Ziel der allermeisten, aber das ist so das ultimative Ziel. Wenn man sagt, okay, bei einem Backyard Ultra in 24 Stunden, also 24 Runden zu schaffen, hat man 100 Meilen. Das ist dann schon ein ganz, ganz großes Kino, muss man erstmal schaffen. Und ja, letztlich kann da aber jeder mitmachen. Das finde ich so spannend an dem Format. Möchte auch unbedingt mal mitmachen, weil da kann jemand mitlaufen, der nur 3 Stunden laufen will, sage ich jetzt mal, oder auch nur eine. Und auch jemand, der halt 100 Meilen laufen will oder noch weiter. Der Weltrekord wurde jetzt erst vor ein paar Wochen aufgestellt. 85 Stunden?
Ja, da ist halt das Faszinierende für mich natürlich nicht jeweils diese 6,7 Kilometer in der Stunde zu schaffen, aber 85 Stunden lang hat da jemand nicht geschlafen.
Ja, das ist ziemlich krass.
Das sind mehr als 3 Tage.
Ja, das ist ist aber ein ganz spannendes neues Wettkampfformat.
Ja, das gibt's noch nicht so lange.
Nee, es seit ein paar Jahren.
Ja.
Und boomt halt total, ne? Schießt so richtig aus dem Boden. Überall gibt es jetzt neue Backyard-Ultras, gibt auch so ein, ich glaube, da muss man richtig in diesem Verband oder wie das da ist, sich so anmelden. Also man kann jetzt, glaube ich, nicht einfach so ein Backyard-Ultra machen und das Backyard-Ultra nennen, sondern ich glaube, man muss da schon den schreiben, hey, ich würde das gerne machen, wie sieht das aus, darf ich das? Und dann einigt man sich mit denen, glaube ich, weiß ich nicht, aber so hat das für mich den Anschein. Und das ist eine ganz kleine Community natürlich noch, aber ein total faszinierendes Rennformat. Also so ein bisschen Last Man Standing, ne? Also wer schafft es am Ende noch, diese Runde zu laufen und sich da durchzubeißen? Da spielen da ganz viele Faktoren eine Rolle. Natürlich der Schlafmangel, die Ernährung. Wie teilt man sich das Rennen ein? Weil am Anfang ist es natürlich easy, 6,7 Kilometer in einer Stunde. Dann hast du eine Viertelstunde Zeit, aber dann musst du ja wieder los. Und das halt nach ein paar Stunden.
Also es gibt so ein paar Absurditäten, die ich so lustig finde. Da geht's jetzt dann entgegen allen anderen Laufwettkampfformaten geht es gar nicht darum, dass ich andere abhänge.
Mhm. Das schafft man ja nicht.
Das finde ich so witzig. Die kannst du nie abhängen, die anderen. Das macht gar keinen Sinn. Das ist total bescheuert. Also, schön bescheuert. Ich finde es richtig lustig eigentlich. Aber es ist trotzdem, auch wenn du sagst, jeder kann teilnehmen, ja klar. Aber es ist trotzdem schon ganz schön spitze Sache, das Ganze. Ne?
Aber Henning hat ja schon gesagt, er würde gerne mitmachen.
Darf ich noch korrigieren? Also der Weltrekord liegt bei 90 Runden, 603,5 Kilometer.
Aber jetzt gerade.
Jetzt gerade aufgestellt von
Belgier. Ne?
Belgier Marine Gerz. Hier in Deutschland, im Rhein-Lahn-Kreis, wurde dieser Rekord aufgestellt. Das ist ziemlich krass. Und den Frauenweltrekord hält Courtney Dorwater mit 68 Runden.
Ja. Ja. Aber das ist ein Format übrigens, wo die Frauen absolut den Männern
gleich. Genau, ich glaube, Courtney hat auch schon diverse Rennen allgemein gewonnen. Ja. Ne? Also erste Gesamt. Okay, das passiert ihr bei häufig bei so Ultras, weil sie einfach eine krasse Athletin ist, aber da kommt es halt auch auf andere Sachen an. Wie gesagt, du kannst nicht wegrennen. Es kommt darauf an, wie teilst du dir das ein? Und dann kommt nicht unbedingt der beste Läufer, aber der schnellste Läufer.
Nee, überhaupt nicht.
Also ich weiß auch nicht, was ich mir da... Also 24 Stunden ist schon krass. 100 Meilen, 24 Stunden. Klingt erstmal total easy. 6,7 Kilometer, aber ist irgendwie geil. Ich habe irgendwen eben unterbrochen, glaube ich.
Ich wollte eigentlich nur fragen, ob Martin auch mal so einen Backyard Ultra mitmachen möchte.
Muss nicht sein, aber kann ich mir absolut vorstellen. Doch, kann ich mir mal vorstellen. Doch, doch.
Ich würde auch mitmachen, so 2 Runden.
Was sind wir schon, zu dritt?
Wir machen mal einen mit. Es gibt einen wunderschönen in der Schweiz. Einen
veranstalten?
Krass.
Ja,
können wir nicht einen selbst veranstalten? Wir könnten
der Runners Backyard Ultra?
Wir könnten den mal schreiben. Wo ist unser Backyard? Volkspark dann?
Volkspark.
Mhm. Machen wir. Freut euch auf den Backyard Ultra im Herbst. In Hamburg.
Nein, das ist zu schnell. Das schaffen wir nicht organisatorisch. Wir haben 1000 andere Dinge zu tun.
Was denn? Ach ja, Podcast aufnehmen.
Ja, aber lass uns einen im Frühjahr machen.
Wir machen mal einen. Schreibt uns einen Kommentar, wenn wir einen Backyard Ultra machen sollten und ihr daran teilnehmt.
Sehr gut. Ja, finde ich gut.
Ja. Backyard Ultra. Das war die Frage, einfach ob wir das kennen.
Ja, die Person, die das gefragt hat, schrieb noch dazu, dass sie, beziehungsweise er, weiß ich gerade gar nicht, diesen Sommer den ersten bestreiten wird und beim Hofer Backyard Ultra.
Hey, seine cool. Ja, toi, toi, toi. Viel Erfolg.
Alle sind zum gespannt. Hofer Backyard Ultra also.
Meld dich, wenn du im Ziel bist.
Ja, dann machen wir einen Podcast darüber.
Vielleicht sollten wir das wirklich mal machen. Einen gesonderten Backyard Ultra Podcast mit irgendwem, der
mal irgendwas gewinnt. Oder in nicht. Einem der nächsten Hefte, entweder der August- oder September-Ausgabe, eine Reportage von einem, der zum ersten Mal an einem Backyard Ultra teilnahm.
Na. Wir verraten jetzt aber noch
nicht. Wir wissen nicht, ob August oder September, weil er noch so lange läuft. Er läuft immer weiter.
Ach so, er läuft jetzt gerade.
Er läuft und läuft und läuft. Nein, der war schon in Bremen. Ich verrate aber nicht, wie es war.
Dazu muss man dann die Geschichte lesen. Ich lese jetzt die nächste Frage vor. Sie ist ein bisschen länger. Ihr könnt euch zurücklehnen. Also, längere Zwangstrainingspause, 3 bis 4 Wochen, wegen OP, genau zwischen Frühjahrs- und sehr spätem Herbstmarathon. Welches Training würde sich in den 6 Wochen vor der Pause lohnen, ohne einfach zu, in Anführungszeichen, verpuffen? Tempo, kurze, schnelle Distanzen, ordentlich Kilometer sammeln. Danke, Ausrufezeichen PS. Und wie hält man es überhaupt so lange aus, nicht zu laufen?
Okay, also noch mal für mich. Er oder sie hat einen Frühjahrsmarathon, hat den bestritten und plant jetzt einen Herbstmarathon. Und dazwischen steht aber eine OP an. Und er möchte oder sie möchte wissen, wie jetzt vor der OP trainiert werden soll.
Ja.
Okay.
So habe ich das verstanden.
Spannend. Sprich du mal, Martin oder Ela,
und ich mache mir Gedanken. Ich würde Grundlagentraining, also eher ein ausdauerfokussiertes Training, würde ich empfehlen. Tatsächlich ist es so, wenn ich eher intensives Training auf, wie er oder sie schreibt, auf Schnelligkeit hin in den Vordergrund stelle, dieses Training ist schneller wieder abgebaut, was ich mir da aufgebaut habe. Die Grundlagen legen macht in dem Fall, glaube ich, viel, viel mehr Sinn. Der zweite Teil der Frage, wie hält man es überhaupt aus? Ja. Gar nicht. Es ist das Schlimmste auf der Welt, wenn man nicht laufen kann. Es gibt kein Patentrezept, wie man es aushalten sollte. Ich weiß, wovon ich spreche, ohne dass ich darüber jetzt sprechen will.
Warum möchtest du nicht über deine Verletzung sprechen?
Nein, lass uns bitte nochmal bei dem anderen. Also ich würde Basistraining, Grundlagen,
ja, ich glaube auch, empfehlen. Dass da das Grundgerüst dann steht, möglichst groß ist, sodass man dann nach der Verletzung darauf aufbauen kann. Weil das Training, das Schnelligkeitstraining verpufft dann ist dann weg. Und das Grundlagentraining ist natürlich dann auch
länger nach,
weniger krass, aber natürlich. Und das kann man auch, und dann sind wir wieder bei dem Thema, wie hält man es aus? Je nachdem, was es für eine OP ist, kann man ja dann statt Laufen anderes Training machen und vielleicht damit dann die Grundlage auch bis zum Herbstmarathon retten. Also wenn man die Phase dann nutzt für Grundlagentraining, im Zweifel noch kombiniert mit Kraft, was ja immer auch so ein Ansatz ist, wo ich sage, das hilft sehr, wenn man einfach ein Krafttraining macht, sodass der Körper einfach auch in der Lage ist, Training zu verkraften, dann operiert wird und dann in der Phase danach vielleicht nicht laufen kann, aber Radfahren, Schwimmen, Rudern, was auch immer, dass man dann kardiovaskulär einfach seine Grundlage nicht unbedingt halten kann, aber zumindest so ein bisschen doch halten kann, bis dann das Marathon-Training beginnt. Nicht unbedingt verbessern, aber halten kann. Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Und vielleicht fällt es ihm oder ihr dann auch nicht so schwer, auf Laufen zu verzichten, wenn gerade jetzt über den Sommer kann man ja toll draußen andere Sachen machen, die durchaus Spaß machen. Also, ja. Grundlagentraining und dann einfach andere Sachen suchen, die man machen kann. Hoffentlich geht das. Wenn man natürlich operiert wird und nichts mehr machen kann, wissen wir, was operiert
Nein.
wird?
Nein, das steht nicht in der Frage.
Das ist natürlich wichtig, glaube ich. Oh, ist das so harte Knie-OP, dann kann man im Zweifel auch nicht Fahrrad fahren, dann wäre es natürlich richtig blöd.
Ich könnte mir eher vorstellen, dass es nichts Orthopädisches ist, was Grundlage der Operation ist, sondern eher was Internistisches.
Und,
Ich glaube, hilfreich ist, aerobe Fähigkeiten verliert man langsamer als anaerobe, deswegen macht es Sinn, vielleicht auch mehr die aeroben Fähigkeiten vorher nochmal zu verbessern.
Das klingt sehr logisch.
Jo, auch hier
und sonst wünschen wir gute Besserung. Ah. Whatever, also für was auch immer. Fester Drücker.
Später Herbstmarathon. Klingt nach Frankfurt, ne? Wir sehen uns in Frankfurt.
Ja, das dazu.
Mhm. War das die letzte Frage?
Nein,
ach so.
Die kommt jetzt.
Okay, wann sprechen wir über Martins Verletzung?
Gar nicht.
Er möchte ja nicht.
Er möchte. Ach, und das muss man auch respektieren.
Dafür dürfen wir jetzt alle mal sagen.
Dieser Blick gerade. Also dieser Blick war gerade kurz vor, du bist entlassen, lieber Henning. Also von daher sprechen wir jetzt nicht über Martins Verletzung. Martin ist nämlich gar nicht verletzt. Nein. Martin kann wunderbar humpeln.
Ja, humpeln ist das neue Laufen. Ne? So. Also sprechen wir lieber über die letzte Frage. Die positivste Eigenschaft.
Von Martin Grüning?
Nein. Ah. Die positivste Eigenschaft, die das Laufen für euch hat, ist Punkt, 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 Fragezeichen. Oh. So, was mögen wir am Laufen am liebsten?
Du hast dich ja vorbereitet, du hast die Fragen vorher schon gehabt.
Nee, tatsächlich nicht.
Die hast du nicht gehabt?
Ich habe mich nur bedingt vorbereitet. So viel Zeit hatte ich nicht. Ich bin jetzt da,
die positivste, nur eine, wir dürfen nur eine einzige nennen. Jetzt bin ich mal hart. Jetzt muss ich nämlich überlegen.
Ach, gibt es jetzt hier Spielregeln oder was?
Ja, da steht die positivste Regel. Das heißt eine Regel. Ich könnte jetzt diverse Sachen aufzählen, aber das ist ja
da steht
nicht Sinn.
Eigenschaft.
Ja, die positivste Eigenschaft.
Also ich weiß meine.
Ach so, was habe ich gesagt?
Ich weiß Regel. Meine.
Ach so.
Ich weiß meine. Positivste Eigenschaft ist bei mir definitiv, anders als ihr wahrscheinlich erwartet, Stressabbau. Tatsächlich Stressabbau. Ja, ich weiß. Gähn. Aber so ist es. Also Stressabbau.
Ernsthaft?
Zu mir selbst kommen, mich selbst finden, was ich immer wieder kolportiere. Die Stunde für mich selbst haben, die eine Stunde am Tag, wo ich nur bei mir bin. Tatsächlich, also es ist für mich im besten Sinne des Wortes ein Hygienetool. Mhm. Und das ist das Wichtigste für mich.
Das hat aber sich dann aber auch gewandelt, ne?
Das ist ganz entscheidend. Das hat sich total gewandelt. Ich werde 60 und laufe seit 45 Jahren. Und da hat es immer wieder natürlich anderes gegeben, was im Fokus stand beim Laufen. Aber im Moment ist es...
Ich muss diesen Stress abbauen.
Nee, genau. Nee, aber jetzt ist es eindeutig Stressabbau.
Okay. Mit der Antwort habe ich nicht
vermisse gerechnet. Ich, wenn ich nicht laufen kann, am allermeisten.
Eda?
Ich habe, glaube ich, nicht ein einzelnes Wort dafür, aber beim Laufen kann ich am besten denken. Also gefühlt kann ich da am besten Gedanken sortieren und finde die Lösungen für irgendwas, worüber ich mir vorher 3 Tage Gedanken gemacht habe. Ach nee, so lange gehe ich nicht laufen. Aber ja. Denken beim Laufen, das mag ich am liebsten.
Denken beim Laufen? Krass, da kann ich gar nicht mitgehen. Also beim Laufen denke ich nicht. Ich bin auch nicht kreativ beim Laufen, was ja auch viele sagen. Sie kommen so Ideen beim Laufen, das habe ich nicht. Ich schwanke zwischen 2 Dingen. Darf ich die aussprechen und mich dann festlegen?
Ja.
Also einmal ist es tatsächlich diese Leistungsgedanke, dieses Körperliche. Wohin kann ich meinen Körper bringen? Wie lange kann ich laufen? Wie schnell kann ich laufen? Wie sehr kann ich mich verbessern? Das ist etwas, was mich unglaublich antreibt und was man beim Laufen einfach sehr gut messen kann. Und das wird aber so überlagert in den letzten Jahren von dem Bedürfnis, Dinge zu erleben. Und dabei meine ich jetzt nicht beim New York Marathon teilzunehmen, sondern
deinen Körper in Situationen zu erleben, oder?
Nee, bestimmte Dinge mit anderen Menschen, einfach, sage ich mal, jetzt einen schönen Berglauf zu machen oder einen Wettkampf, den ich im Kopf habe. Also so diese Erlebnisse.
Tatsächlich Abenteuer.
Erlebnis. Abenteuer, genau. So ein bisschen was zu haben, wo ich weiß, okay, das möchte ich irgendwann mal erleben und dann darauf hin zu trainieren. Und es geht aber so ein bisschen einher mit dem Leistungsgedanken, weil die Sachen, die ich eben erleben möchte, kann man nicht, wenn man einfach nur so ein bisschen joggt, ein paar Mal in der Woche. Von daher geht das so einher. Ich möchte, glaube ich, wissen, ob ich mit meinem Körper beispielsweise 100 Meilen laufen kann, irgendwann mal bei einem Backyard Ultra oder so. Das sind schon so Sachen, die, glaube ich, zusammenspielen und die mich antreiben beim Laufen, was so für mich die positivste Eigenschaft einfach ist des Laufens, dass man da so ganz viel über sich erfahren kann und ganz viel erleben kann auch. Es ist halt mehr als nur die Joggingrunde morgens um See oder so. kann ich total verstehen, wenn Leute das machen, um den Kopf frei zu kriegen oder um was auch immer. Aber das hat für mich so eine ganz andere Qualität, das Laufen. Das mache ich nicht mache ich nicht aus dem Grund. Mhm. Ja, ich glaube, das würde ich antworten. Kann ich das jetzt nochmal sagen, so dass es auch nachvollziehbar ist? Ja, Punkt.
Okay, dann lassen wir das mal so gelten.
Hat man das verstanden? Ich habe keine Ahnung. Hm. Ja. So, jetzt habe ich hart Bock zu laufen gerade.
Gut.
Von wem wird denn
schön? Fand ich ein gutes Potpourri der Fragen.
Find ja, super. Bisschen viele Gesundheitsfragen für meinen
Geschmack. Ja, nein. Ja, gut.
Ja. Ja, ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr die hier mit mir besprochen habt. Und danke an alle da draußen.
Ja, vielen Dank für eure Fragen. Genau. Und lasst gerne mal einen Kommi da.
Das heißt Kommentar.
Ach so.
Für die Nicht-Hipster unter
uns. Ah, okay, gut. Ein Kommi ist ein Kommentar.
Was ist denn eigentlich hier mit, was oder? Mich darauf bringt? Bitte nicht rausschneiden. Was ist mit Bewertung? Haben wir Bewertungen? Ja.
Haben wir. Man kann uns auch bewerten.
Auch bei Spotify. Ja,
los. Aber bitte nur hier mit so und so viel. Wie viel? 5 ist, glaube ich, höchste Punkt.
10 Sterne, bitte.
10 Sterne? Ja, ich weiß. Also 2 Sterne wären schon gut.
Nein! 5 ist, glaube ich, das Beste. Ja. Bitte ja, nicht nur 2.
Wir nehmen einfach alle, okay?
Ja, wir nehmen alle Sterne.
Ja.
Ja, geil.
Alle, die es gibt.
Lasst ein paar Kommentare da und ein paar Sterne. Wir haben euch lieb.
Piep, piep, piep.